HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Die Frage, die man sich halt dann immer stellt, ist, bleibe ich in der Forschung oder gehe ich in die Industrie? Forschung fand ich sehr, sehr spannend, würde ich natürlich gerne auch weitermachen.
9 von 10 Arbeitsverträgen sind befristet, sogar die Hälfte dieser Verträge mit Laufzeiten unterhalb von einem Jahr.
Denn du hast studiert und sogar promoviert.
Nur befristet, die Sicherheit fehlt.
Doch was jetzt passiert, das kannst du nicht verstehen.
Es ist klar, dass wir momentan zu viele Leute haben, die promovieren. Wir nehmen zu viele Leute in die Promotion rein, von denen wir eigentlich von vornherein wissen, dass sie in der Wissenschaft mit Sicherheit nicht bleiben werden und dass sie auch keine Chance haben, in der Wissenschaft zu bleiben.
Ich bin jetzt nach dem Studium wieder zu meinen Eltern gekommen. Das heißt, ich will natürlich auch mein Leben wieder starten.
Ich bin jetzt seit fast 1,5 Jahren arbeitslos, suche als Naturwissenschaftler Arbeit.
Nehmen wir mal so ein durchschnittliches Chemieprogramm, wofür ich jetzt verantwortlich bin, dann kriegen wir vielleicht 300, 400, manchmal auch mehr Bewerbungen. Da gucken wir erstmal, was passt denn grundsätzlich vom Profil.
Wie viel von diesen Absagen hast du gekriegt?
Wie viele habe ich verschickt? Ich kann es nicht mehr zählen.
Du hast studiert und promoviert und trotzdem nichts kapiert.
Die Schule hat Ferien, das Semester hat gerade begonnen. Es sind nicht nur Tausende, es sind Millionen an deutschen Hochschulen eingeschrieben. 2,8 Millionen deutschlandweit. An der Goethe-Universität in Frankfurt hat man mit 47.000 Studenten gerade einen neuen Rekord zu verzeichnen. So viele waren es noch nie. Werden all diese Studenten nach ihrem Abschluss eine adäquate Stelle finden? Noch ist die Arbeitslosigkeit unter Akademikern relativ gering. Aber wer eine Karriere an der Universität anstrebt, der muss sich auf eine Ochsentour einrichten, mit ungewissem Ausgang. Irgendwann eine Professur zu ergattern, eine unbefristete Anstellung, das gleicht einem Sechser im Lotto. Dabei wollen die Studenten ja hervorragende Leistungen bringen. Gerade hat eine Studie der AOK offengelegt, dass Deutschlands Studenten sich sehr gestresst fühlen durch Leistungs- und Zeitdruck. Die ungewissen beruflichen Perspektiven tragen ihren Teil dazu bei. Summa cum lausig, Perspektiven für Akademiker, so haben wir unsere Sendung heute genannt. Und unser Reporter Andreas Heigen hat sich heute an der Frankfurter Uni umgehört, mit welchen Hoffnungen die Studenten in die Hörsäle strömen, nach welchen Kriterien sie sich ihr Studienfach ausgesucht haben.
Auf dem Gelände der Goethe-Universität in Frankfurt ist seit dem Semesterbeginn wieder viel los. Studenten laufen umher, suchen Vorlesungsräume, gehen in die Mensa, stehen in Gruppen zusammen und unterhalten sich. Nico ist einer von ihnen. Er ist 18 Jahre alt und studiert im ersten Semester Politikwissenschaften und Geschichte.
Das ist einfach das, was mir schon in der Schule sehr am Herzen gelegen hat. Das interessiert mich sehr und schon immer für Geschichte interessiert und auch sehr politisch engagiert gewesen früher immer. Und dann habe ich gedacht, das studiere ich dann auch gleich.
Nico studiert seine Fächer aus Interesse. Was er später damit machen will, weiß er allerdings noch nicht so genau. Auf die Frage hin, ob er nicht Politiker werden will, zögert er.
Ich bin mir da jetzt noch nicht so sicher, weil Politiker dann auch schon sehr viel mit Diskussionen und so zu tun hat und das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet.
Wie Nico geht es vielen Studenten. Sie suchen sich ein Fach aus, das ihnen Spaß macht und fangen erstmal an. Doch irgendwann sollte man ja auch mal wissen, wo die Reise hingehen soll. Aber selbst im fortgeschrittenen Semester ist das nicht immer selbstverständlich. Svenja ist 22 und studiert im 5. Semester Wirtschaftswissenschaften. Auch sie ist noch ratlos, was sie genau machen will. Irgendwas mit Marketing am liebsten, erzählt sie. Doch ihr Studiengang kommt ihr oft zu theoretisch und wenig zielführend vor.
Das ist krass theoretisch, das war auch klar, aber ich dachte, ich lerne wenigstens was ich später brauche. Also die ersten 4 Semester war das nicht so. Ich glaube, die einfachsten Dinge kann ich noch nicht, wie einen Jahresabschluss machen, aber dafür kann ich alle möglichen makroökonomischen Theorien oder so.
Der Chef der Studienberatung der Goethe-Uni, Marco Blaschik, kennt die Probleme, die die Studenten bei ihrer Berufswahl haben.
Ein Drittel der Leute fängt schon an mit einer ziemlich konkreten Vorstellung. Und 2 Drittel haben gar keine oder nur eine sehr, sehr unkonkrete Vorstellung. Und das letzte Drittel schafft es bis zum Studienende nicht so richtig, sich schon ganz konkret mit Berufsideen auseinanderzusetzen.
Um das zu vermeiden, rät der Studienberater den Studenten vor allem eins.
Ich denke halt, es macht viel Sinn, auszuprobieren. Man muss halt nicht immer gleich ein 6-wöchiges Praktikum irgendwo machen, um zu merken, ob es einem jetzt Spaß macht, Anwalt zu werden oder nicht. Manchmal reichen ja auch kurze Einblicke. Eine Hospitation, 2 Tage irgendwo zugeguckt.
Im Hauptgebäude Gebäude steht Inga. Zusammen mit einer Kommilitonin verteilt die 26-Jährige Flyer. Es geht um eine Buchveranstaltung, Open Books. Inga studiert im dritten Semester Theater, Film und Medienwissenschaften. Sie gehört zu dem Drittel der Studenten, die schon eine konkretere Vorstellung von ihrer Zukunft haben.
Ich würde sehr gerne Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen oder PR und dann im besten Fall natürlich hier vielleicht für Schauspiel Frankfurt oder eine andere coole Kulturinstitution.
Doch trotz ihres Berufswunschs ist sie sich auch über den Konkurrenzkampf im Klaren, der in der PR-Branche herrscht.
Man hat es aber auch oft so, dass sich dann wirklich auf eine Stelle, auch auf ein Volontariat teilweise 300 bis 500 Leute bewerben. Also es ist nicht so easy.
Aber immerhin hat Inga den Vorteil, dass sie auf eine Tätigkeit hinarbeiten kann und Erfahrung bei Praktika sammeln kann. Das erhöht unter Umständen ihre Chancen auf einen Job. Denn womit sie ihr Geld verdienen will, das kann sie klar beschreiben.
Zum Beispiel Social Media betreuen, das ist so das Klassische, also Facebook-Seite, Instagram-Seite, wenn man jetzt zum Beispiel fürs Schauspiel Frankfurt dann eben versucht, die Stücke so gut zu promoten, wie es geht, aber auch Printbereich, Plakate schalten.
Oft haben Studenten schon eine grobe Vorstellung, was sie nach dem Studium machen wollen. Doch bei der Wahl des Studiums spielt auch immer der Sicherheitsgedanke eine Rolle. Lieber etwas Ordentliches zu studieren. Fragt man die Studenten allerdings losgelöst von ihrem Studienfach, was würdest du gerne machen, wenn du die Wahl hättest? Dann kommt auch mal die Leidenschaft durch. So wie beim 20-jährigen Lukas. Er studiert Volkswirtschaft, würde aber gerne ins Showbusiness.
Ich finde Radio ziemlich spannend. Radio, Fernsehen, Moderation. In der Unterhaltungsbranche da mitzukommen. Sowas, ja.
Erstmal studieren, dann sieht man weiter und macht vielleicht irgendwas mit Medien. Da ist auch Jürgen Kaube gelandet, nachdem er Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte und dann Wirtschaftswissenschaften studiert hat. Regelmäßig schreibt er über bildungspolitische Themen und ist Leiter des Feuilletons bei der FAZ. Schönen guten Abend, Herr Kaube.
Guten Abend.
Häufig trifft man ja so eine Unterteilung an. Da sind die geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen und da wird man als Student garantiert irgendwann mal gefragt, was man denn damit anfangen möchte, später mal, wenn es ums Geldverdienen geht. Und dann gibt es zum Beispiel BWL, Jura, Medizin oder Informatik und da fragt einen das keiner. Ist das denn so, dass diejenigen mit einem geisteswissenschaftlichen Studium die schwer vermittelbaren sind?
Ach, die Statistiken geben das eigentlich nicht wirklich her. Also der berühmte geisteswissenschaftliche Taxifahrer, wer immer ein Taxi benutzt, wird ihn relativ selten antreffen. Das heißt noch nicht, dass alle Geisteswissenschaftler in einem Beruf eine Anstellung finden, der irgendetwas mit ihrem Studium zu tun hat. Sondern es kann auch leicht sein, dass sie einfach als Akademiker, Nicht-Akademiker verdrängen, in Positionen, die aber mit Germanistik oder Kunstgeschichte wenig zu tun haben. Es gibt Statistiken aus der Schweiz, dass die unwesentlich weniger verdienen als, sagen wir mal, Ingenieure, um jemanden zu nehmen, die ganz besonders für eine Gruppe gelten, die genau wissen, was sie vorhaben, praktisch schon vor dem Studium. Und man muss ja auch dazu sagen, auch Betriebswirtschaftslehre und Jurisprudenz sind ja Studiengänge, die von Leuten oft ergriffen werden, die gerade noch nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen, sondern nur das Gefühl haben, damit irgendwie auf der sicheren Seite des Geldverdienens oder der Festanstellung oder des Beamtentums zu sein. Denn Jurist als solches ist ja auch kein Beruf. Da kann man Richter werden oder Anwalt oder Unternehmensjurist, sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Also es ist, glaube ich, generell so, dass die Studienfächer in einem lockeren Kontakt zu dem stehen, was nachher aus den Leuten wird. Nehmen wir mal die große Ausnahme Zahnmedizin beiseite.
Es ist ja auch nicht unbedingt so, dass das Universitätsstudium eine Berufsausbildung bietet oder in den seltensten Fällen ist es eigentlich so. Gibt es denn sowas wie einen geheimen Lehrplan im Studium?
Na, es ist sicherlich so, dass sich die Fächer zum Beispiel danach unterscheiden, wie schwierig sie sind. Und das ist dann kein Unterschied zwischen Geistes-, Sozial- oder Naturwissenschaften, denn es gibt durchaus auch sehr schwierige Geisteswissenschaften, sagen wir mal, in denen man bei den Prüfungen richtig durchfallen kann. Nehmen wir mal Musikwissenschaft oder schwierige alte Sprachen oder auch schwierige neue Sprachen. Und dann gibt es Studiengänge, ich darf das vielleicht sagen, weil ich das selber gemacht habe, die ja hohe Anteile von Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre haben, die sind so schwierig nicht. Ja? Und dann gibt es Studiengänge wie die Rechtswissenschaften, die sind eigentlich nicht so schwierig, aber die werden sehr, sehr streng benotet am Ende in den Prüfungen. Also es gibt da alles mögliche unterschiedliche, aber das ist sicherlich ein geheimer Lehrplan. Wie schwierig ist das Fach eigentlich? Kann man sich durchmogeln? Ist es mehr so eine Geschicklichkeitsübung im Umgehen mit Referatsanforderungen oder treibt es einem wirklich den Schweiß auf die Stirn? Da, glaube ich, unterscheiden sich die Fächer stark.
Und welchen Anteil am späteren Erfolg hat die Wahl des Studienfaches aus Ihrer Erfahrung?
Naja, es ist ja wahrscheinlich so, dass die Ambition von Studenten bzw. Abiturienten auch ungleich verteilt ist. Es gibt ja sicherlich welche, die denken, naja, ein Studium, das sollte sein, aber ich habe so ganz spezifische Interessen nicht und mal schauen, was so kommt. Und dann gibt es Leute, Studierende, die extrem ambitioniert und leistungsfähig sind und leistungsbereit sind. Und ich glaube, das macht einen viel größeren Unterschied aus nachher bei den Berufsaussichten als jetzt das Studium selber, wobei es natürlich Berufsfelder gibt, in die kommt man überhaupt nur hinein, wenn man ein bestimmtes Studium gewählt hat. Also Architekt kann man nur werden, denke ich jedenfalls, wenn man Architektur studiert hat.
Denke ich auch. Ein Bildungsideal ist ja auch immer politisch. Das, was Humboldt wollte, dass jeder Kompetenzen erwerben kann, um selbstbestimmt an Politik, Gesellschaft, Kultur und Ökonomie teilnehmen zu können, geht ja weg von der Nützlichkeit, weg von Stand und Beruf. Jetzt scheint alles, kann man jedenfalls den Eindruck gewinnen, so einer gewissen Nützlichkeit unterworfen zu werden. Welches Bildungsideal sehen Sie denn momentan bei uns?
Na, man hört das von vielen Seiten, eben sowohl von der Politik, also Employability war ja das englische Neusprech für die Bologna-Neuordnung, also diese Verkursung der Universität, also da sollte Beschäftigungsfähigkeit irgendwie hergestellt werden. Aber auch viele Studierende teilen ja in Umfragen mit, dass sie es gerne viel praktischer hätten. Mhm. Ich bin manchmal nicht sicher, ob da nicht ein zu enger Begriff von Nützlichkeit eingeführt wird, denn doch viele Fähigkeiten des Typs Denken, sich konzentrieren können, in historischen Dimensionen sich die Welt vorstellen können, die sind doch irgendwie sehr nützlich fürs Leben. Sie hatten es gerade erwähnt, das Leben, das ja nicht nur aus Berufstätigkeit besteht und die Berufstätigkeit nicht nur aus Tätigkeit in der Wirtschaft. Es gibt ja auch noch andere Berufsfelder. Also mir scheint das oft ein bisschen kurzschlüssig, was jetzt bei den Studierenden entschuldbar ist, denn die sind ja auch jung und die machen sich halt so Vorstellungen auch aufgrund dessen, was sie so hören und was man ihnen so sagt. Im Grunde wäre es ja eigentlich sinnvoll, ihnen das Gefühl zu geben, dass nicht jede Entscheidung schon damit gefällt ist, welches Fach sie treffen, dass sie sie trotzdem vernünftig treffen sollen, dass sie sich informieren sollen. Und vielleicht auch wäre es sinnvoll, wie es ja einige Universitäten machen, dass man ihnen eine gewisse Orientierungsphase gewährt. Die muss vielleicht nicht so lang sein wie im angelsächsischen Raum, wo man den Bachelor ja gar nicht fachspezifisch studiert, sondern nur mit so Schwerpunkten und das dann 6 Semester oder manchmal auch 8 Semester dauert. Aber vielleicht würden ja schon Experimente genügen mit 2-semestrigen Orientierungen, um zu verhindern, dass die Leute Fächer ergreifen, in denen sie einfach falsch am Platz sind.
Jetzt haben wir ja die Bologna-Reform schon ein paar Jahre hinter uns. Man kann also den ersten Abschluss nach 3 Jahren machen. Das hat man auch getan, damit junge Leute schneller ins Arbeitsleben einsteigen können. Wo geht die Reise hin? Wird die Universität zunehmend zu einer Einrichtung der Berufsausbildung?
Ich glaube es eigentlich nicht, und zwar aufgrund einer ganz einfachen Tatsache, dass die Universität in vielen Bereichen, ich hatte die Zahnmedizin ausgenommen, gar nicht ausbilden kann. Mhm. Man braucht ja dann Leute, die Erfahrungen haben mit den Organisationen, für die ausgebildet werden kann. Richtige Ausbildung kann eigentlich nur wie im dualen System in den Organisationen selber stattfinden. Also jetzt mal an unserem Beispiel, einem bescheidenen Beispiel, Zeitungsredaktion. Zeitungsredakteur wird man in der Zeitung, nicht außerhalb, nicht indem man studiert, was früher Zeitungswissenschaft geheißen hätte. Das gilt sicherlich für viele andere Dinge auch, Betriebswirtschaftslehre, Juristerei. Also die Universität kann das oft gar nicht leisten. Sie stellt inzwischen so Fassaden auf, wo das draufsteht, wir führen euch zum Beruf, aber das sollten sich die jungen Leute nicht einreden lassen. Danach kommt immer die Praxis und die Leute in der Praxis sagen dann, ja, das hat man euch jetzt gesagt. Wir erzählen euch jetzt mal, worum es hier geht. Also man sollte eigentlich die Zeit an der Universität für das nutzen, was die Universität leisten kann, und das ist Wissenschaft, Heranführung an wissenschaftliches Denken, ja überhaupt Denkfähigkeit. Man hat die Universitäten gezwungen, so zu tun, als könnten sie Ausbildungsstätten sein. Das können sie in ganz vielen Bereichen nicht, es sei denn, es handelt sich um Fachhochschulen, aber das ist ein ganz anderes Thema.
So gesehen kann man ja wenig falsch machen bei der Studienfachwahl. Es kann eben nur sein, dass es nicht auf den ersten Blick nützlich erscheint für eine berufliche Orientierung. Vielen Dank, Jürgen Kaube, Leiter des Feuilletons bei der FAZ. Summa cum lausig, Perspektiven für Akademiker. So haben wir heute unsere Sendung genannt. Sicher wäre es hilfreich, wenn schon in der Schule Berufe vorgestellt würden und Wege dahin. In Baden-Württemberg gibt es solche Ansätze oder in Berlin. Studium und Beruf als Schulfach. Es leuchtet auf den ersten Blick ein. Vielleicht kommen dann auch einige darauf, dass Handwerk nach wie vor goldenen Boden hat. So wie es der Schriftsteller, Pädagoge und Theologe Johann Peter Hebel schon gepriesen hat. Der Intellektuelle schaut fast ein bisschen neidisch auf die, die etwas herstellen können, was man anfassen kann.
Wir wissen, wie man Eisen macht, wie es in Formen wird gebracht, wie man es drauf zur Schmiede bringt, die Stücke unterm Hammer zwingt. Jetzt schenket ein und stoßet an, der Hammermeister ist ein Mann. Und wer kein Hammer und kein Schmied, da liegt das Ding, was tun damit? Wie ging's dem braven Handwerksmann, was fängt er ohne Eisen an? Und hat der Schneider Nadeln nicht, es ihm an Nahrung auch gebricht? Und wenn von früh bis abends spät der Bauer im Feld und Acker steht und fehlt ihm Karst und Haue dann, er wär doch ein verlorener Mann. So schmelzet denn und schmiedet ihr und lohn euch Gott der Herr dafür. Macht füreinander Sicheln draus und was man braucht in Feld und Haus.
Das Handwerk kann man immer brauchen. Wir haben schon gehört, es ist gar nicht so entscheidend, was man studiert. Die Chancen auf einen Job stehen danach ziemlich gut. Denn ein akademischer Abschluss schützt in aller Regel vor der Arbeitslosigkeit. Nur gut 2,5% der Hochschulabsolventen sind derzeit arbeitslos gemeldet. Auf dem Papier heißt das Vollbeschäftigung. Die schlechte Nachricht, ein Master- oder Bachelorabschluss ist kein Garant für einen sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz. Denn immer mehr Hochschulabgänger beklagen sich über lausige Löhne und miese Verträge. Raphael Stübig mit ein paar Daten und Fakten zur aktuellen Arbeitsmarktsituation für Akademiker in Deutschland und Hessen.
6 Semester lang studiert, Auslandsaufenthalt und mehrere Praktika absolviert und dann statt Uni-Abschluss feiern einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen. Solch ein Szenario hat längst keinen Seltenheitswert mehr, denn trotz Hochschulabschluss fliegt Akademikern der Traumjob nicht zu. Gute Stellen auf dem Arbeitsmarkt sind hart umkämpft und nicht jeder Abschluss ist gefragt. Die Bundesagentur für Arbeit hat die Berufschancen für Akademiker kürzlich auf den Prüfstand gestellt, mit dem Ergebnis, Probleme beim Berufseinstieg hatten in jüngster Zeit vor allem Absolventen aus dem Bereich der Sprach- und Kulturwissenschaften sowie der Gesellschaftswissenschaften. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nennt auch die Gründe für diese Misere. Jobs in Theatern, Museen, bei Verlagen oder im Kulturmanagement seien rar gesät und die Verdienstmöglichkeiten vergleichsweise schlecht. Tatsächlich rangiert der Kulturmanager auf Vergleichsportalen wie Gehalt.de mit einem Durchschnittsverdienst von gut 32.000 Euro brutto pro Jahr ganz am Ende der Akademiker-Gehaltsliste, dicht gefolgt von Architekten, Grafikern, Sozialarbeitern und Redakteuren. Letztere zählen auch zur Gruppe der Hochschulabsolventen mit der höchsten Arbeitslosenquote. Nur Historiker, Biologen sowie Werbe- und Marketingfachleute sind laut der Akademiker-Studie der Bundesagentur noch häufiger arbeitslos gemeldet. Kaum Sorgen brauchen sich aktuell hingegen angehende Mediziner, Informatiker, Ingenieure, Chemiker oder Absolventen der Rechtswissenschaften machen. In diesen Studienbereichen liegen die Arbeitslosenquoten noch unter dem Akademikerschnitt von 2,5%. Nach dem Gehaltsreport 2016 der Jobplattform StepStone gehören sie außerdem zu den Topverdienern. Ärzte nehmen hierbei mit durchschnittlich gut 64.000 Euro Bruttoverdienst pro Jahr den Spitzenplatz ein, dicht gefolgt von Juristen, Ingenieuren und IT-Fachkräften. Die Befragung von rund 50.000 akademischen deutschen Fach- und Führungskräften ergab zudem, in Hessen verdienen Hochschulabsolventen im Ländervergleich am meisten, im Schnitt gut 57.000 Euro brutto pro Jahr. Die Arbeitslosenquote von Akademikern gehört dabei zeitgleich mit unter 2% zu den niedrigsten in der gesamten Republik. In Hessen herrscht laut der Bundesagentur für Arbeit aber auch ein zunehmender Mangel an akademischen Fachkräften, allen voran in der Maschinen- und Fahrzeugbaubranche sowie in elektrotechnischen Berufen. Der zunehmende Trend zur Akademisierung gerät aber auch allmählich mehr in die Kritik. Als einer der ersten Arbeitgeberverbände forderte kürzlich die Vereinigung Hessischer Unternehmerverbände eine Trendwende, mehr Azubis und weniger Akademiker. Denn irgendwer müsse deren Ideen ja auch in die Realität umsetzen können, so das Argument. Doch der momentane Trend sieht anders aus. Während im Jahr 2000 noch rund 33% der jungen Deutschen studierten, sind es aktuell schon gut 58%. Tendenz weiter steigend.
Und einige davon werden an der Uni bleiben wollen, in Forschung und Lehre arbeiten wollen. Professor sein, das bringt viel Anerkennung mit sich. Schließlich hat man bewiesen, dass man zu den Besten in seinem Fachgebiet gehört. Und als Lohn wartet dann ein Leben, das man ganz der Forschung und Lehre widmen kann. Schön wäre es. Die Realität sieht wohl anders aus. Nur rund 8% der Wissenschaftler haben eine feste Stelle mit vollem Stundendeputat. Die anderen quälen sich mit Zeitverträgen in unterschiedlichsten Formen. Professor Dr. Christian Lammert ist Professor für die Innenpolitik Nordamerikas an der FU in Berlin. Herr Professor Lammert, Sie wissen, was das bedeutet, wenn man nur befristet angestellt wird. Wie sieht denn momentan eine Durchschnittskarriere an der Uni aus?
Naja, nach der Promotion kommt dann die große Ochsentour. Da hat man, wenn man Glück hat, bekommt man vielleicht eine Juniorprofessur, aber das ist auch schon sehr schwierig. Und dann hangelt man sich von Stipendium zu Stipendium, von Kleinprojekt zu Kleinprojekt. Wenn man Glück hat, ist man im größeren Projektverbund und hat dann vielleicht mal eine Stellenperspektive von 2 oder 3 Jahren. Aber das dauert meistens auch diese Phase fast 8, manchmal 10 Jahre. Und da braucht man schon Durchhaltevermögen und Glauben an den eigenen Berufswunsch, um diese Zeit der Unsicherheit durchzuhalten.
War Ihnen klar, worauf Sie sich da einlassen, als Sie Ihren Weg in Richtung Professur eingeschlagen haben?
Ja, das war mir schon klar. Also das war selbst, als ich promoviert habe, und das ist immerhin schon ein paar Jahre her, schon klar, dass in einigen Fachdisziplinen diese Ochsentour nötig ist. Und man hat auch immer wieder Phasen des Selbstzweifels, wo man dann auch mal auf dem Arbeitsmarkt rumguckt, ein paar Vorstellungsgespräche macht und guckt, ob es Alternativen gibt. Aber irgendwo tut sich dann vielleicht wieder eine Möglichkeit auf und denkt, naja, vielleicht bin ich doch der eine von den 20 Doktoranden in unserem Fach, die dann irgendwann mal eine Professur kriegen und dann macht man einfach weiter.
Was heißt das denn für Forschung und Lehre, wenn man sich dauernd im Bewerbungsstress befindet oder in Unsicherheit darüber, wie es weitergehen könnte? Haben Sie den Kopf denn da frei für die Wissenschaft?
Nein, das ist, glaube ich, das große Problem, dass die meiste Zeit in der Phase nach der Dissertation man damit beschäftigt ist, irgendwelche Projektanträge zu schreiben. Die meisten werden abgelehnt. Das ist ganz normal. Das hat dann oftmals auch gar nichts mit der Qualität der Projekte zu tun, sondern es werden einfach zu viele Anträge gestellt. Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Beispiel, da gibt es so ein typisches Programm für Postdoktoranden. Da kann man eine eigene Stelle beantragen. Da liegt die Bewilligungsquote unter 20%. Also da ist klar, dass man dann 5 Anträge schreiben muss. Meistens wird man für die Phase des Antragsschreibens nicht bezahlt. Und wenn man dann das Projekt nicht bekommen hat, kann man es auch manchmal nicht woanders einreichen. Also das ist schon keine sehr produktive Phase. Man lernt natürlich auch was, wie man Anträge schreibt, aber ob das unbedingt im Wohl der Wissenschaft ist, das bezweifle ich doch.
Wie lange dauert so ein durchschnittlicher Antrag?
Ja, also da sitzt man schon, wenn man keinerlei Unterstützung hat, je nachdem, was für ein Antragsvolumen das ist, 3 Monate dran, manchmal auch länger. Es gibt ja auch größere Projektanträge, wo man dann noch mehrere Stellen mit beantragt. Das kann schon mal 6 Monate dauern. Dann gibt es einige Institutionen, da stellt man einen Vorantrag, dann wird erstmal der bewilligt, dann muss man einen Hauptantrag einreichen. Also manchmal kann das ein Jahr dauern, bis man dann die Nachricht erhält, ob man nun Geld für sein Projekt bekommt oder nicht.
Es soll ja alles besser werden. Es gibt ab 2017 eine Initiative von Bund und Ländern, die den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern will, den Tenure Track. Was halten Sie davon?
Ja, das ist absolut nötig, weil mit der letzten Exzellenzinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft insbesondere die Ausbildung der Doktoranden gefördert worden ist. Wir haben jetzt hier ein Reservoir, für die jetzt Stellen geschaffen werden müssen. Und da ist das sicherlich eine gute Initiative, vor allem wenn es wirklich Tenure-Track-Stellen sein sollten. Momentan sind das noch Junior-Professuren, die auch nur für 6 Jahre ausgeschrieben sind. Und wenn die Zeit zu Ende ist, muss man sich wieder was suchen, den Sprung auf eine reguläre Professur schaffen. Also Sicherheit hat man da auch nicht. Tenure hieße dann, dass man nach 6 Jahren evaluiert wird. Das ist auch immer so ein neues Element, was man jetzt eingeführt hat, um Qualität zu dokumentieren. Und dann hätte man eine längerfristige Perspektive und das würde vielen Wissenschaftlern Sicherheit geben und damit, da bin ich fest von überzeugt, auch mehr Raum, um qualitativ hochwertige Forschungsprojekte anzustoßen.
Es ist ja bekannt, dass die Situation prekär ist an den Hochschulen, dass es nur wenig Aussichten auf eine feste Stelle gibt. Aber einige wollen auch gar nicht offen darüber reden, weil sie Nachteile befürchten. Welche Nachteile sind da im Gespräch?
Ja, da sieht man halt, wie die Debatte momentan läuft und wie hoch die Konkurrenz unter den gerade unter den Postdocs sind, dass sich viele nicht trauen, darüber zu sprechen, weil sie dann denken, sie sind vielleicht Nestbeschmutzer, obwohl man hier natürlich schwerlich irgendjemandem eine direkte Schuld dieser Situation zuweisen kann. Aber es kann natürlich schon sein, wenn man dann im Radiointerview von irgendeiner Universität sich kritisch über dieses System äußert und dann hat man als nächstes wieder einen Antrag gestellt und das liegt bei irgendeiner Institution, die das Ganze begutachten muss, dass man dann sagt, ach, das war doch der, der sich so negativ über dieses System geäußert hat. Und diese Angst, und das ist natürlich auch manchmal nicht rational nachzuvollziehen, höre ich von vielen meiner jüngeren Kollegen.
Es ist eine prekäre Situation, bis man überhaupt mal eine feste Anstellung bekommt. Wenn man sie denn bekommt, heißt das, dass Menschen, die diesen Weg einschlagen, auch gefährdet sind, im Alter dann arm dazustehen, weil sie gar nicht einzahlen konnten in die Sozialsysteme?
Ja, das kann sein, weil viele dieser Postdoc-Stellen über Stipendien laufen und da haben sie keine Sozialversicherung. Und wenn diese Phase dann, sie haben promoviert, meinetwegen auch an der Graduiertenschule, über ein Stipendium und dann haben sie nochmal 6, 7 Jahre, wo sie vielleicht 2 Jahre auf einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle waren, die sozialversicherungspflichtig ist. Und dann sind sie 40 und dann schauen sie mal auf ihren Rentenbescheid, was sie an Punkten zusammengesammelt haben. Und da kriegen sie, glaube ich, schon einen Schreck. Und die Leute, die es dann nicht in eine Professur schaffen und dann als Beamter abgesichert sind, die haben schon eine Lücke, die sie dann im Alter anderweitig füllen müssen.
Professor Dr. Christian Lammert über den langen Weg zum unbefristet angestellten Professor. Ganz herzlichen Dank. Wer sich auf den langen Weg zu höchsten akademischen Weihen begeben will, der muss zunächst kleine Brötchen backen. Womit wir wieder beim Handwerk wären. Mit einem Lobgesang aufs Bäckersein.
Ein jeder bäckt für seinen Part. Ich mein, ich bin's in Ehren. Und dass ich habe frohen Sinn, soll mir kein Teufel wehren. Ein jeder bäckt für seinen Part. Sich Träume, Wünsch und Grillen, der eine weich, der andere hart, der lieben Ehre willen. Ich backe Brot, Brot geht voran vor allen Gottesgaben, das müssen Bauer, Bürgersmann und Rat und König haben. Denn ohne Brot ist's Flickwerk nur, mit Braten und mit Fischen und allem sonst, was Feld und Flur uns pflegen aufzutischen. Drum macht mein Ofen spät und früh mir leicht so viele Freuden, wie jener in Clausthal, wo sie das Gold in Schlacken scheiden. Mein Ofen spendet liebes Gut für 1000 Menschenleben und wird auch mir, was nötig tut, zur 4. Bitte geben. O mög er mir auch hier und da noch was Apartes gönnen. Es gibt der armen Schelme ja, die's nicht bezahlen können. Gottlob, dass ich ein Bäcker bin. Ich mein, ich bin's in Ehren. Und dass ich habe frohen Sinn, soll mir kein Teufel wehren.
Ein unbekannter Backwarenliebhaber hat diese Zeilen gedichtet. Summa cum lausig, Perspektiven für Akademiker, HR2, der Tag. Vom Bäckerhandwerk zurück zu den Akademikern. Für Bäcker sind die Jobaussichten ja prima, aber wie sieht es für den wissenschaftlichen Nachwuchs aus? Die Politik bemüht sich, mehr Planbarkeit in die Universitätskarriere zu bringen und da geht es, wie so oft, um viel Geld. Sabine Müller aus unserem Hauptstadtstudio über die Möglichkeiten der Bildungspolitik und die Möglichkeiten der Ministerin für diesen Bereich.
Es war in den letzten Jahren nicht immer leicht, Bundesministerin für Bildung und Forschung zu sein. Im März 2014 zum Beispiel. Da saß Johanna Wanka im zuständigen Bundestagsausschuss und sollte berichten, was sie eigentlich anfangen wollte mit den zusätzlichen 6 Milliarden Euro, die ihrem Ministerium im Koalitionsvertrag zugesichert worden waren. Wanka war mit ihrem Vortrag nach wenigen Minuten fertig, denn sie hatte schlicht nichts vorzulegen. Die Koalitionspartner Union und SPD stritten nämlich noch heftig darüber, ob man nicht das Kooperationsverbot im Bildungsbereich lockern sollte, damit der Bund den Ländern unter die Arme greifen konnte. Seit 2006, als die Länder im Zuge der Föderalismusreform die alleinige Zuständigkeit für die Bildung bekamen, hatte der Bund versucht, sich um das Verbot herumzumogeln. Aber die Hochschulhilfsprogramme mussten immer thematisch begrenzt und zeitlich befristet sein. Was dazu führte, dass Unis mit Geld aus Berlin Stellen schafften oder Geräte kauften, die nach dem Ende der Förderung nicht mehr finanzierbar waren. Eine groteske Situation. Kein Wunder also, dass 2 Monate später, im Mai 2014, eine sehr gut gelaunte Ministerin Wanka vor die Presse trat, um zu verkünden, dass Bund und Länder sich geeinigt hatten, das Kooperationsverbot für den Hochschulbereich zu lockern.
Ich denke, es ist ein Aufbruch und es ist gut für auch die Studierenden, die Hochschulen und die Wissenschaftslandschaft insgesamt.
Universitäten und Institute von überregionaler Bedeutung sollten dauerhaft Fördergelder vom Bund bekommen können. Allerdings nur, wenn alle Bundesländer dem Projekt zustimmen. Das soll verhindern, dass das Geld immer nur in bestimmte Regionen fließt. Im Dezember 2014 verabschiedete der Bundesrat eine entsprechende Grundgesetzänderung abschließend. Eine Schwemme an neuen Förderprojekten hat es seitdem allerdings nicht gegeben, im Gegenteil. Genau ein einziges Projekt ist direkt auf den geänderten Paragraphen 91b zurückzuführen, die Exzellenzinitiative zur Förderung von Spitzenforschung, die eigentlich im nächsten Jahr ausgelaufen wäre, bekommt jetzt dauerhaft Geld und zwar gut eine halbe Milliarde Euro pro Jahr. Auf Nachfragen nennt das Bundesbildungsministerium auch noch zwei weitere Programme als gute Beispiele für verstärktes Engagement der Bundesregierung. Eins für Nachwuchsprofessuren und eins zur Förderung für kleinere Unis und Fachhochschulen, das Ministerin Wanka in diesem Frühjahr vorstellte.
Wir finanzieren Bund und Länder gemeinsam in den nächsten 10 Jahren 550 Millionen Euro.
Für alle drei Projekte gab es Kritik, etwa aus der Politik von Grünen und Linken, aber auch aus Reihen der Hochschulrektoren. Während die einen beklagten, mit der Exzellenzinitiative werde zu viel Geld in elitäre Spitzenforschung gesteckt, hörte man zu den anderen beiden Programmen den gegenteiligen Vorwurf, es gebe zu wenig Geld und es werde zu breit gestreut. Als Bundesministerin Bildungspolitik zu machen, ist also auch ohne scharfes Kooperationsverbot keine ganz leichte Aufgabe. Vielleicht kann Johanna Wanka aber im Frühjahr neue Projekte verkünden, die alle glücklich machen. Zurzeit berät eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern, wo in der Hochschullandschaft sich die Bundesregierung noch finanziell engagieren soll. Im März werden Ergebnisse erwartet.
Man kann an der Universität alles Mögliche studieren, man kann sich an der Hochschule aber auch damit beschäftigen, was an den Hochschulen passiert. Es gibt sogar einen eigenen Fachbereich, die Hochschulforschung. Am Institut für Hochschulforschung der Uni Halle-Wittenberg leitet Dr. Anke Burkhardt die Abteilung. Frau Dr. Burkhardt, Sie beschäftigen sich mit den Karrieremöglichkeiten an den Hochschulen. Ist eine Hochschulkarriere heutzutage planbar?
Ja, erstmal ein Hallo aus Berlin. Ja, ich habe die Sendung verfolgt und ich möchte voranstellen, dass mir ein bisschen zu kurz kommt, dass Studieren und Promovieren und vor allen Dingen wissenschaftlich Arbeiten Spaß macht. Mhm. Nicht nur eine hohe Bildungsrendite erbringt, sondern den meisten auch wirklich große berufliche Zufriedenheit bringt. Das muss man nicht aus dem Blick lassen, auch wenn man natürlich Kritik hat an der wissenschaftlichen Karriere und an den Beschäftigungsbedingungen. Wenn man sehr schnell Verantwortung tragen will, eine Leitungsposition, ein gutes Einkommen, eine Vollzeitstelle und Sicherheit, dann darf man nicht in der Wissenschaft bleiben. So viel steht fest.
Das heißt, mit dem Doktortitel kommt man recht weit in der freien Wirtschaft, ja. Aber wenn man an der Uni bleibt, wo der Doktortitel ja eigentlich Voraussetzung ist, um eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, dann nutzt er einem dann wenig?
Also er ist die Eintrittskarte, eine wissenschaftliche Karriere zu starten. Mehr ist es eigentlich nicht. Und die meisten der Promovierenden wollen auch nicht in der Wissenschaft bleiben, haben andere berufliche Ziele. Aber die sich jetzt entscheiden für die Hochschule, die haben dann noch einmal eben 10 Jahre befristete Tätigkeit. Die arbeiten an der Habilitation oder in einer Juniorprofessur, das ist ja schon erwähnt worden, und sind dann Anfang 40 und es gibt immer noch keine Sicherheit. Mhm. Sind denn in einer Phase, wo sie Familie gründen und schon Kinder haben, und das ist doch für viele auch begabte Wissenschaftler abschreckend. Und die Hochschulen verschenken da, finde ich, auch viel Potenzial. Es wurde wahrscheinlich kein Wirtschaftsunternehmen 20 Jahre in Leute, in Qualifizierung investieren und sie dann einfach sang- und klanglos vor die Tür setzen. Und das kann im Hochschulbereich einem jederzeit passieren.
Ja, das ist eine traurige Sache und spätestens da hört der Spaß ja dann auch auf.
Ja, aber er überwiegt trotzdem. Also es gibt viele, viele Befragungen, die auch immer sich mit der Zufriedenheit beschäftigen. Und das ist eben ein zweischneidiges Schwert, eine geteilte Welt. Die Zufriedenheit ist sehr groß mit den Arbeitsinhalten. Das betrifft schon die Doktoranden und Doktoranden, aber auch die Postdoktoranden vor allen Dingen, dass man sehr gerne an der Universität arbeitet, mit den Kollegen zusammen an den Themen gerne forscht, an der Theorie interessiert ist. Also das erzielt immer hohe Zufriedenheitswerte. Aber sehr unzufrieden ist mit der fehlenden Planbarkeit, den fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten, der fehlenden Sicherheit. Da sind die Werte sehr, sehr im Keller. Und das schon seit vielen Jahren. Es hat auch keine großen Verbesserungen gegeben in den letzten Jahren.
Und wie Sie sagen, da wird ja viel Potenzial verschwendet. Gibt es denn keine Personalentwicklungskonzepte an den Universitäten?
Das ist so ein Thema, was die Hochschulen erst jetzt eigentlich für sich entdecken, auch ein bisschen angeregt durch den Bund, der jetzt zum Beispiel in dem bereits angeführten Nachwuchsförderprogramm das auch verbindet, die Förderung mit einem Personalentwicklungskonzept, was die Hochschulen vorlegen müssen, was sie auch brauchen, wenn sie die Professuren, die dort gefördert werden, mit einem Tenure-Track versehen wollen, das heißt nach 6 Jahren in eine Entfristung überführen wollen. Das setzt ja Planung voraus, was sonst an der Universität vielleicht nicht so zu dem Üblichen gehört. Es hat aber auch im Vorfeld schon an gerade auf Hochschulebene, also die Hochschulen selber haben auch schon versucht, eine Verbesserung herzustellen, indem sie zum Beispiel Mindeststandards vereinbart haben. Entweder in ihrem Leitbild sich zu guten Beschäftigungsbedingungen, gute wissenschaftliche Arbeit verpflichtet haben oder sogar Dienstvereinbarungen dazu abgeschlossen haben, die dann sogar Bestand haben, wenn es Haushaltskürzungen gibt. Mhm. Also man kann sich dann darauf berufen, auf bestimmte Vertragslaufzeiten für Postdoktoranden und einen bestimmten Beschäftigungsumfang. Also ich würde sagen, die letzten 2 Jahre ist das Problembewusstsein doch so stark gestiegen, dass sich in der Praxis jetzt langsam beginnt, etwas zu verändern.
Aber solche Ansprüche dann durchzusetzen, das wird wahrscheinlich auch lange dauern.
Ja, sicher ist es immer mit Schwierigkeiten verbunden und der Leistungsgedanke, der steht so über allem, dass man sagt, wenn man ausreichend Leistung bringt, dann wird es einem schon gelingen, Karriere zu machen, aber das ist eben im Hochschulbereich nicht so ohne weiteres gegeben, weil eben die wenigen Stellen, die Professuren nicht ausreichen, um die begabten Leute zu halten. Also unsere Personalstruktur an deutschen Universitäten ist einmalig, würde ich sagen, auf der Welt mit dieser ganz kleinen Gruppe an selbstständig Forschenden und Lehrern, nämlich den Professorinnen und Professoren. Die machen vom gesamten Universitätspersonal augenblicklich nur noch 8% aus. Hm. Und diese Struktur, die gibt es in keinem anderen Land.
Wie viel Prozent sind das zum Beispiel? Also,
ja, man muss überlegen, ob man diese Struktur einmal grundsätzlich ändert und auch Wissenschaft als Beruf unbefristet und selbstständig unterhalb der Professur ermöglicht. Da gibt es auch Diskussionen darüber, aber in der Praxis ist das noch nicht so angekommen.
Wie viel Prozent sind es zum Beispiel in Amerika, wo ja immer die Forschung so hochgehalten wird?
Also es gibt Vergleichsuntersuchungen dazu, aber man kann die Zahlen immer nicht direkt vergleichen, weil bei uns zum Beispiel die Doktoranden und Doktoranden zu 2/3 im Beschäftigungsverhältnis sind. Das ist auch wieder was Typisches für unser Land. In anderen Ländern wird das vielmehr über Stipendien abgedeckt und dadurch kann man die Personalstrukturen nicht direkt miteinander vergleichen. Aber dieser kleine Spitzenwert ist in keinem anderen Land in dieser Form zu finden.
Sehen die Universitäten es als Teil ihrer Aufgabe an, sich auch um die beruflichen Perspektiven ihrer Studenten zu kümmern?
Ich würde sagen, sie tun es zunehmend. Es ist noch nicht selbstverständlich. Es hat schon immer den einzelnen Professor oder die Professorin gegeben, die auch versuchen, begabte Leute an der Hochschule zu halten, sie in Drittmittelprojekte aufzunehmen oder ihnen auch zu helfen bei Forschungsanträgen, zum Beispiel eben bei der DFG die eigene Stelle einzuwerben und so etwas. Aber im Sinne einer systematischen Personalentwicklung durch die Einrichtung für die Wissenschaft ist das noch relativ neu. Es geht dann eher so in Richtung der Vermittlung in die Wirtschaft über Praktika und solche Kooperationsbeziehungen.
Wir haben ja jetzt schon gehört, der Bund will sich da einbringen, will 1 Milliarde in die Hand nehmen für ein Programm, das 1000 zusätzliche Tenure-Track-Professuren fördert. Ist das mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein?
Also es ist mehr als ein Tropfen, aber es ist nicht viel mehr als eine Tasse. Es ist also, es reicht nicht aus. Aber der Bund ist natürlich auch nicht dafür verantwortlich, die Personalausstattung der Hochschulen zukunftsfähig zu machen. Da sind ja vor allen Dingen die Länder gefordert. Das ist ja Länderkompetenz. Was der Bund damit bewirkt ist oder bewirken will, ist auch ein gewisser Kulturwandel. Also dass man davon abkommt, die Leute bis ins 5. Lebensjahrzehnt in Unsicherheit und Abhängigkeit zu halten, sondern früher in Selbstständigkeit zu bringen, das hat man schon mit der Juniorprofessur versucht. Das jetzige Förderprogramm, das die Tenure-Track-Professur fördern wird, baut darauf auf. Es ist auch wieder eine befristete Professur, aber die Leute, die solche Professur erhalten, haben dann eben begründete Aussicht, wenn sie bestimmte vereinbarte Leistungen erfüllen, danach entfristet zu werden. Und das entlastet doch erheblich, wenn man nicht 6 Jahre in Unsicherheit forschen und lehren muss.
Das ist dann eben nicht der Tropfen, sondern die Tasse. Ganz herzlichen Dank, Dr. Anke Burkhardt, Leiterin der Hochschulforschung an der Uni Halle-Wittenberg. Wir sehen, es ist schwierig, an der Uni ein recht vollendet Werk zu schaffen. Also greifen wir zum Hammer.
Die stete Sorgfalt jedes Zimmermanns und Baumeisters, derer die Ziegel schneiden und jener, die in Geduld mit bunter Farbe sich bemühen, ein Bildnis ähnlich zu gestalten, zielt darauf hin, ein recht vollendet Werk zu schaffen. So ist's auch mit dem Schmied, der bei seinem Amboss auf das rote Eisen achtet. Des Feuers Rauch macht ihm das Fleisch aufspringen, und mit der Essehitze muss er kämpfen. Der Schall des Hammers macht das Ohr ihm taub, und seine Augen ruhen auf des Werkstücks gültigem Modell. Er sinnt auf die Vollendung seiner Werke, und seine stete Sorge ist's, zum Besten sie zu schmücken. Auch mit dem Töpfer ist es so, der schaffend seine Scheibe dreht und stets um seine Arbeit ist besorgt, die um die Zahlen kreist. Mit seinem Arm formt er den Ton und mit den Füßen beugt er dessen Zähigkeit. Er sinnt auf die Vollendung der Glasur und ständig sorgt er sich darum, den Ofen reinzuhalten. Auf ihre Hände tun verlassen alle diese sich, ein jeglicher versteht sich gut auf sein Geschäft. Nicht eine Stadt wird ohne sie gebaut, und sie sind weder Fremdlinge noch ruhelose Wanderleute. Sie alle festigen der Welt Gefüge, und ihr Gebet dreht sich ums Schaffen des Berufs.
Ein weiteres Loblied auf das Handwerk aus dem Buch Sirach. Nur 1% der jungen Deutschen fühlt sich durch das Bildungssystem gut vorbereitet auf den Arbeitsmarkt und nur 5% glauben, dass das Bildungssystem allen die gleichen Chancen bietet. Das sind erste Ergebnisse einer neuen europaweiten Jugendstudie, die heute veröffentlicht wurde. HR2 der Tag, summa cum lausig, Perspektiven für Akademiker. In Hessen studieren besonders viele junge Leute. Das liegt zum einen daran, dass es viele große und gute Universitäten gibt. Es könnte aber auch mit der Lage unseres Bundeslandes zu tun haben. Hessen hat sich die Förderung der Hochschulen auf die Fahnen geschrieben. Dirk Wagner aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden fasst uns zusammen, wohin die hessische Hochschulpolitik steuert.
Hessen ist kein Land, das mit wertvollen Bodenschätzen wuchern kann. Das Kapital sind die klugen Köpfe, etwa an den Hochschulen. So ähnlich steht das schon im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen. Wissenschaft und Forschung seien der Motor für Innovation und damit auch für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Folgerichtig wirbt Wissenschaftsminister Boris Rhein von der CDU kräftig dafür, sobald das Thema im Landtag aufkommt.
Wir sind wirklich eine Kaderschmiede für die besten Köpfe in der Wissenschaft und in der Forschung. Und das legt sich ja auch im Wirtschaft. Das ist der Grund, warum ganz viele hessische Unternehmen Weltmarktführer sind.
Hessen sieht da ganz vorne, sowohl bei der Forschung in Unternehmen als auch an den Hochschulen. Als Beispiele nennt Rhein das europaweit führende Zentrum für Cybersicherheit in Darmstadt, an dem die Technische Universität beteiligt ist, oder ein neues Forschungsprogramm für bessere Antibiotika-Medikamente. Für all das braucht es Geld. Deswegen hat das Land im vergangenen Jahr den sogenannten Hochschulpakt erneuert, der bis zum Jahr 2020 läuft. Insgesamt umfasst er rund 9 Milliarden Euro. Zum Teil kommen die Mittel allerdings vom Bund. Dieser Pakt wurde von vielen gelobt, weil er Planungssicherheit bringt und weil es nicht nur ums Geld geht, sondern auch andere Ziele formuliert werden. Mehr Studierende sollen erfolgreich ihren Abschluss machen, mehr Professorinnen an den Hochschulen, weniger prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Und so klang das, was der Minister vor kurzem bei der Vorstellung des Wissenschaftshaushaltes für das kommende Jahr verkündete, fast wie eine vorgezogene Weihnachtsbescherung.
Der Haushaltsplan sieht vor, dass wir im Bereich Wissenschaft und Forschung 100 neue Professorenplanstellen erhalten, dass wir 50 Professorenstellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs, aber auch mehr Geld für die Studentenwerke erhalten.
Allerdings lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Denn die 50 Professorenstellen für Nachwuchswissenschaftler gibt es nur unter bestimmten Bedingungen. Eine Hochschule muss sich dafür erfolgreich für ein entsprechendes Förderprogramm bewerben. Erst dann bekommt sie den Zuschlag vom Land für einen neuen Nachwuchsprofessor. Hessen will also durchaus auch Wettbewerb unter den Hochschulen. Das zeigt sich etwa beim sogenannten LOEWE-Programm des Landes. Damit sollen herausragende wissenschaftliche Projekte gefördert werden, insbesondere auch eine intensive Vernetzung von Hochschulen und der Industrie. Das kritisiert Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Landtag.
Denn solche Exzellenzprogramme verschärfen die Konkurrenz zwischen den Hochschulen, die ja um Mittel konkurrieren. Durch die teilweise enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen droht zudem die Freiheit von Forschung eingeschränkt zu werden. Und wir beobachten schon eine Tendenz, dass Wissenschafts- und Forschungspolitik zunehmend als Bestandteil der Wirtschaftsförderung verstanden wird.
Aus Sicht der Landesregierung stärkt das Programm die Eigenständigkeit der Hochschulen, weil sie selbst entscheiden müssen, mit welchen Forschungsprojekten sie sich um die Fördergelder bewerben. Es geht hier allerdings um zusätzliche Mittel. Genau darin sieht der Hochschulexperte der SPD-Fraktion im Landtag, Gernot Grumbach, ein Problem.
Es gibt real nicht überdurchschnittlich viel Mittel, aber sie werden sozusagen aus der Grundfinanzierung rausgezogen, weil die Grundfinanzierung in Hessen ist deutlich zu niedrig und in Sonderprogramme gesteckt. Das Land Hessen ist und bleibt Mittelmaß.
Zumindest, wenn man bestimmte Daten des Statistischen Bundesamtes heranzieht. Bei den Ausgaben pro Student bzw. Studentin landet Hessen auf Platz 10 der 16 Bundesländer. Allerdings hat Hessen auch besonders viele Studenten, was die Zahlen relativiert. Wissenschaftsminister Rhein rechnet deswegen gerne vor, was alleine das Land neben allen Sonderprogrammen pro Jahr investiert in die Hochschulen.
Will man eine Relation herstellen, 1,9 Milliarden Euro sind ungefähr die Hälfte, wahrscheinlich mehr als die Hälfte des Etats einer ganzen Stadt wie Frankfurt am Main.
Eines kann sich Hessen übrigens für kein Geld der Welt kaufen, eine offizielle Elite-Universität. Beim Exzellenzprogramm des Bundes, bei dem eine Universität diesen Titel erwerben kann, sind bislang 14 Universitäten in Deutschland so erfolgreich gewesen, dass sie sich Elite-Uni nennen dürfen. Nur aus Hessen war eben keine dabei. Damit die Chancen für Hessen beim nächsten Mal besser sind, wollen sich die Universitäten nun untereinander besser absprechen, um sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen.
HR2, der Tag, summa cum lausig, Perspektiven für Akademiker. Professor Martin Bethke ist Präsident des Soziologischen Forschungsinstituts an der Uni Göttingen und Mitautor des Nationalen Bildungsberichts. Schönen guten Abend, Herr Professor Bethke.
Schönen guten Abend.
Sie kennen die Zahlen, wissen, wie viele junge Leute was studieren oder welche Ausbildung sie beginnen. Wir haben uns ja intensiv mit den Aussichten für Hochschulabsolventen beschäftigt. Wir haben gehört, dass die Arbeitslosigkeit unter Akademikern recht gering ist, dass aber in Forschung und Lehre meist nur Zeitverträge angeboten werden. Da war das Schlagwort, ein Doktortitel lohnt sich, nur nicht, wenn man an der Uni bleibt. Man kann nun beklagen, dass ein Studium nicht automatisch zu einem bestimmten Beruf führt. Man kann genau das aber auch besonders schätzen. Aus Ihrer Erfahrung, spielt denn ein möglicher Beruf für die Studenten überhaupt eine Hauptrolle?
Er spielt sicherlich für einen Teil der Studierenden bei ihrer Studienentscheidung eine Rolle, aber nicht für alle. Ich würde sogar sagen, nicht einmal unbedingt für die Mehrheit, weil ja die Berufsbilder, die man mit einem Hochschulstudium erreichen kann, sehr komplex und differenziert sind. Also ein Jurist, müssen Sie sich nur vorstellen, was kann der alles machen, wo kann der überall arbeiten? Das ist ja ein unendlich breites Spektrum. Also insofern spielt Beruf schon eine Rolle, aber eine begrenzte und vor allen Dingen wahrscheinlich nicht die entscheidende bei der Studienwahl.
Wir haben ja auch schon gehört, dass die Universitäten gar nicht in der Lage wären, für einen Beruf auszubilden, denn das übersteigt ihre Kompetenz. Es ist auch nicht praktikabel, dass alle dasselbe studieren. Es gibt ja Steuerung, zum Beispiel über den NC. Die Studentenzahlen in besonders beliebten Fächern will man so überschaubar halten. Werden denn noch andere Möglichkeiten genutzt, um die Fachwahl zu steuern?
Also bei dem NC muss man sagen, der hat in erster Linie Kapazitätsgründe und nicht so sehr, dass man in diesen Fächern die Studierendenzahl begrenzen will. Es gibt, glaube ich, wenig Steuerungsmöglichkeiten. Es gibt natürlich sehr gute Informationsportale. Es gibt auch selbstverständlich Studienberatung, sowohl von den Universitäten wie von der Bundesagentur für Arbeit. Aber man muss auch ja fragen, warum soll überhaupt stärker gesteuert werden?
Was hätten Sie da für eine Antwort drauf? Würden Sie steuern aus Ihrer Sicht?
Wenn ich genau wüsste, was, wann, wo, mit welchen Effekten erforderlich ist, würde ich vielleicht, aber immer nur durch Beratung und Information etwas mehr steuern. Und das kann schon in den Schulen, also den Gymnasien und den Gesamtschulen beginnen. Aber insgesamt müssen Sie sich wirklich klar machen, Studium ist nicht, also ist in der Regel nicht eindeutig berufsbezogen. Die Berufsausbildung im dualen System, die hat den Beruf auf die Fahnen geschrieben und steuert auf einen ganz bestimmten Beruf zu.
Wir haben ja sehr viele Akademiker und wir bekommen offenbar immer mehr. Die Hochschulen sind voll. Aber wir brauchen natürlich auch Menschen, die sich für nicht akademische Laufbahnen entscheiden. Handwerker, Menschen in Pflegeberufen oder in der Kleinkinderbetreuung. Wie ist denn da die Situation? Strebt man da vielleicht auch eine Akademisierung an?
Teilweise ja. Zum Beispiel in den Erziehungsberufen ganz sicher. In den Pflegeberufen wird seit Jahren diskutiert, ob man die Krankenpflegeausbildung und auch die Altenpflegeausbildung nicht akademisieren sollte. Und diese Diskussion ist nicht abgeschlossen. Und das sind ja die Bereiche, wo der Fachkräftebedarf am größten ist.
Dann wäre so eine Akademisierung quasi auch ein Mittel, um steuernd einzugreifen in die Berufswahl. Weil man es dadurch attraktiver macht, ja.
Um, sagen wir mal, die Attraktivität dieser Berufe zu erhöhen, noch einmal. Da bin ich ziemlich sicher, ja.
Lange hieß es ja, im Bereich der sogenannten MINT-Berufe gäbe es einen Mangel, also im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Stimmt das denn so noch?
Nein, das stimmt so nicht mehr und es hat auch immer nur sehr begrenzt gestimmt. Wir haben ja Projektionen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und dem Berufsbildungsinstitut gemacht und da hat sich schon um 2010 herum sehr deutlich gezeigt, der Hauptausbaubereich und der Hauptfachkräftebedarf liegt wirklich bei den Sozial-, Gesundheits- und Pflegeberufen. Und bei den MINT-Berufen haben wir nur eine ganz geringfügige Expansion und die ist zwischenzeitlich auch durch den verstärkten Ausbau des Ingenieurstudiums praktisch eliminiert.
Wir haben
das
ja immer
Ingenieurstudium hat in den letzten 10 Jahren seinen Anteil an den Gesamtstudierenden um 2,5 Prozentpunkte erhöht. Und das ist viel.
Immer mehr junge Menschen machen ja jetzt Abitur. Schränkt das die Möglichkeiten für geringer Qualifizierte ein, in einen Ausbildungsberuf zu kommen, weil sie mit den Abiturienten um die Stellen konkurrieren müssen?
Nein, das gerade nicht, denn die Mehrheit derjenigen, die ein Abitur machen, gehen ja nicht in die klassischen Ausbildungsberufe, sondern 3/4 geht wirklich an die Hochschule. Und die Attraktivität einer Berufsausbildung ist für sie offensichtlich sehr viel geringer, aber die Unternehmen müssen sich natürlich Gedanken darüber machen, dass sie verstärkt Angebote für Geringqualifizierte machen müssen, wenn sie wirklich ihren Fachkräftebedarf mittelfristig
decken wollen.
Sichern wollen.
Im Bereich der Studenten machen das die Firmen ja schon und bieten das duale Studium an. Sehr erfolgreich, glaube ich.
Ja, das hat in den letzten Jahren stark zugenommen, aber die Gesamtzahl der Studienanfänger in dualen Studiengängen beläuft sich aktuell auf etwa 5%. Also das ist nicht die große Masse der Studierenden.
Professor Martin Bethke, Mitautor des Nationalen Bildungsberichts, ganz herzlichen Dank. Bildung ist wichtig und eine akademische Bildung führt auch in den meisten Fällen nicht in die Arbeitslosigkeit. Wer aber eine Laufbahn an der Universität anstrebt, für den wird es schwierig, eine feste Anstellung zu bekommen. Das haben wir gehört. Es gibt Bestrebungen, diese prekäre Situation für wissenschaftliche Mitarbeiter und Professoren zu verbessern, wie zum Beispiel das Tenure-Track-Programm und neue Fördermittel. Aber das sind erste Anfänge. Immerhin, das haben wir gehört, diese Initiativen sind mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Hochschulforscherin sprach von einer ganzen Tasse. Es muss sich aber noch etwas ändern, denn auch das hat die jüngste Jugendstudie ergeben. 60% der jungen Leute arbeiten in erster Linie, um Geld zu verdienen. 38%, um sich selbst zu verwirklichen. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass so viele studieren, denn Studieren macht Spaß. Summa cum lausig, Perspektiven für Akademiker. Das war HR2 der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.